Die heutige Zeit ist wohl eine Abfolge von Krisen. Eine Krise jagt die nächste. Und das Zauberwort zur Lösung dafür ist Transformation. Doch irgendwie scheint das nicht ganz so einfach zu sein, denn Menschen wollen sich ungern verändern. Und Menschen verhalten sich seltsam, wenn es darum geht, liebgewonnene Gewohnheiten abzulegen und sich in Neues zu stürzen. Wir sprechen deswegen heute mit jemandem, der sich ganz besonders gut mit diesem Thema der Soziologie auskennt. Einer, der auch diese Krisen und die Transformation sehr gut erklären kann. Wir freuen uns auf Armin Nassehi. Hallo und herzlich willkommen zu DigDeep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Und herzlich willkommen bei uns hier im Studio, Armin Nassehi.
Hallo, schön hier zu sein.
Armin, es ist ja doch ein bisschen zum Verzweifeln. Eigentlich ist doch allen klar, was getan werden müsste und trotzdem passiert doch so wenig. Warum eigentlich?
Ja, dass nichts passiert, würde ich ja nicht sagen, aber wie du richtig formuliert hast, wir wissen ungefähr, wohin wir sollen. Zumindest, wenn man nicht so genau hinguckt, wissen wir das. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Vorstellungen, wohin man will. Aber manche Transformationsziele, die sind durchaus konsensuell oder man würde sich sozusagen committen, das eine oder andere tatsächlich für einen richtigen Satz zu halten. Das heißt, Ziele formulieren ist relativ simpel. Das können wir alle. Das, und zwar nicht nur in großen gesellschaftlichen Fragen, das gilt auch fürs private Leben. Man hat bestimmte Ziele. Wir wollen jetzt irgendwie freundlicher miteinander leben. Wir wollen unser Kind besser erziehen, als wir es vorher gemacht haben. Wir wollen bestimmte Ziele, also berufliche Ziele erreichen, private Ziele erreichen. Der Weg dorthin ist natürlich schwierig und er ist deshalb schwierig, weil die Zielformulierung, da gibt es nur einen Faktor, nämlich denjenigen, der das Ziel formuliert. Dorthin zu kommen, gibt es unglaublich viele Faktoren, die dazwischen kommen, also man nennt es auch das Leben oder so. Und diese vielen Faktoren sind natürlich nicht kausal aufeinander zu beziehen und deshalb ist der Weg dahin natürlich viel, viel schwieriger. Und das hört sich jetzt an wie eine Plattitüde, was ich da sage. Und es ist auch eine Plattitüde, wenn man es genau nimmt. Aber an der Plattitüde hängt eigentlich fast alles. Ja? Also wir beurteilen die Welt nach den richtigen Zielen, ob im politischen Raum oder im ökonomischen Raum oder auch im privaten Raum. Aber wir sind sozusagen selten in der Lage, wirklich professionell auch darüber zu reden, wie man solche Ziele in einem komplexen System erreicht.
Armin, heißt es, wir brauchen gar keine Ziele formulieren? Oder braucht man die Zielformulierung, aber damit dann irgendwas Chaotisches passiert und zumindest in die richtige Richtung geht?
Naja, jeder, wer schon mal irgendwie ein bisschen strategisch etwas machen musste, wird feststellen, dass man am Anfang natürlich die großen Ziele braucht, damit man irgendwie Leute mitnimmt, damit man Papiere schreiben kann, damit man Drittmittel dafür bekommt, was auch immer. Ja, aber dass man gewissermaßen im Prozess selber immer wieder Teilziele formulieren muss. Und ich glaube ja, das hört sich jetzt fast psychologisch an, also ich neige nicht zu psychologischen Argumenten, aber da ist, glaube ich, was dran, dass sozusagen Ziele am besten erreichbar sind, wenn sie erreichbar sind, also wenn sie realistisch sind und die werden dann kleiner. Ja? Also wenn man sagt, ich muss bis nächsten Monat ein bestimmtes Papier fertig machen, um, was weiß ich, Koalitionen bilden zu können mit Investoren, mit Kolleginnen und Kollegen, mit wem auch immer, dann ist das ein erreichbares Ziel auf dem Weg hin, die Welt zu retten. Ich übertreibe etwas. Aber das ist sozusagen ja das Kleinarbeiten der Dinge. Das wird ja im öffentlichen Diskurs oft vergessen. Also wenn ich diese Gesellschaft auf einen Begriff bringen will im Moment, also was das Unbehagen ausmacht, dann ist es eigentlich, dass wir in der Öffentlichkeit zwar über unglaublich tolle große Ziele reden. Ja, die Rechten möchten eine homogene Gesellschaft, die anderen möchten die total ökologisierte Gesellschaft und die Dritten weiß ich gar nicht, was sie haben möchten. Aber dass wir eigentlich fast nicht sachlich darüber diskutieren, was für Wege es eigentlich gibt, was für Schritte es braucht, um dies und das zu erreichen. Ja, wir diskutieren dann das, was weiß ich, ein halber Rentenpunkt, das wird genauso diskutiert wie die Weltlage und da wird man natürlich verrückt. Also ich glaube schon, dass man handhabbare Ziele brauchen kann, um überhaupt etwas erreichen zu können. Auch das gilt übrigens fürs private Leben. Ne?
Heute möchte ich euch Clockodo vorstellen, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, mit Clockodo erfasst ihr Zeiten mobil, per App oder online im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So habt ihr jederzeit den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten produktiver, die Planung wird klarer und Abrechnungen stimmen auf den Punkt. Statt Excel-Chaos gibt Struktur und Transparenz die Basis für digitale Professionalität und faire Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen setzen schon auf Clockodo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code DIGDEEP25 erhaltet ihr nach Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockodo.com/digdeep. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Jetzt haben wir in den Firmen und in der Industrie ja durchaus Werkzeuge entwickelt, um mit Veränderungen umzugehen. Das Thema Agilität zum Beispiel, das Thema OKR, also Ziele aufzusetzen und ihn dann entsprechend in Maßnahmen zu übersetzen. Das sind ja sehr erprobte Sachen. Und trotzdem gibt es ja auch da einen gewissen Lerneffekt. Das heißt, nicht alles hat sich komplett bewährt. Was hältst du denn davon, mit dem Blick und mit den Methoden und dem Werkzeugkasten aus der Industrie jetzt auf gesellschaftliche Probleme einzugehen? Kann das funktionieren?
Ja, das ist der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Also soziologisch würde ich jetzt sagen, man muss zwischen Organisations- und Gesellschaftssystemen wirklich radikal unterscheiden. Also ich würde als Soziologe sagen, Organisationen, du hast jetzt Unternehmen genannt, ja, das gilt auch für Universitäten, das gilt für Ministerien, das gilt für Kirchen, das gilt für alles Mögliche. Organisationen haben unter anderem die Funktion, die Fiktion der Steuerbarkeit eigentlich aufrechtzuerhalten. Ja, wir haben eine Führung, die schreibt tolle Strategiepapiere und das diffundiert dann in die Organisation hinein und dann hat man unterschiedliche Führungsstile, also entweder top-down oder bottom-up oder meistens ist es beides zusammen, steht in den Papieren drin. Und am besten ist es, wenn wir viel miteinander kommunizieren, stellen dann fest, dass wir gar nicht mehr zum Arbeiten kommen, weil wir Networking und Working sich womöglich ausschließt und so weiter und so weiter. Wir kennen all diese Diskussionen. Aber Organisationen sind dafür da, tatsächlich handhabbare Ziele erreichen zu können. Und in der Unternehmenswelt hat man ja zumindest den kleinen Vorteil, dass es vergleichsweise konsentierbare Parameter gibt, was Erfolge sind. Ja, das ist an Universitäten zum Beispiel nichts. Also Erfolge heißt, zumindest am Markt zu bleiben und nicht am Markt so zu scheitern, dass es einen Morgen nicht mehr gibt. Die Universität hat das große Problem, dass sie auch, wenn sie scheitert, weiter existiert und man da nicht so genau sagen kann, was ist eigentlich Erfolg, sodass es auch dann viel schwieriger ist zu fragen, wie man eigentlich steuert. Aber deine Frage war im Hinblick auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist keine Organisation. Ich würde sagen, alle Sozialreformer, die die Gesamtgesellschaft verändern wollen, verwechseln Gesellschaften mit Organisationen und werden dann autoritär. Also wir haben es eigentlich in der Geschichte des Marxismus ganz gut gesehen. Marx hat sozusagen im Fabrikkapitel des Kapitals schon Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben, wie er sich eine Gesellschaft vorstellt, nämlich wie eine Fabrik. Und das funktioniert natürlich nicht, ja. Und es funktioniert aber auch nicht, indem man überhaupt nicht steuert und einem alles sozusagen einem freien Spiel der Kräfte überlässt. Das heißt, Steuerungsformen müssen in Gesellschaften offenbar anders aussehen als in Organisationen. Deshalb bin ich auch oftmals ein bisschen nervös, wenn man immer glaubt, dass erfolgreiche Unternehmensführer oder Organisationsführer, die also, was weiß ich, in Hochschulräten sitzen und in Ministeriumsräten sitzen und wo auch immer und die natürlich gewohnt sind, große Ziele zu formulieren, weil sie damit in ihren Gremien innerhalb der Unternehmen natürlich reüssieren müssen, die als Modell dafür zu nehmen, wie man die Gesellschaft verändert. Die sagen dann, wir würden alle so gut führen, wie wir bei BMW, Mercedes, Audi sowieso, also das sind jetzt nur Platzhalter für alle anderen Namen, dann wird es in der Gesellschaft auch besser gehen. Und das Problem ist, dass man in Unternehmen zum Beispiel Leute rausschmeißen kann, in Gesellschaften aber nicht. Oder dass man in Unternehmen Ziele ändern kann. Ja, man kann sagen, na, wir setzen jetzt nicht mehr auf Autos, sondern auf Mixer oder Kühlschränke. Das kann man in Gesellschaften ja irgendwie nicht so richtig machen. Oder man kann sozusagen Finanzierungsströme ohne Konsenszwang verändern. Das geht in Gesellschaften irgendwie, zumindest in demokratischen politischen Systemen, in der Form nicht. Und dann erhöht sich die Komplexität und es ist ein großes Missverständnis, diese Logik auch auf Gesellschaften anzuwenden.
Ja, ganz wunderbar, was du da erzählst. Da auf einmal sind die Arbeitslosen bei der Agentur für Arbeit dann die Kunden und die Patienten sind wahrscheinlich die Follower.
Genau, ich meine, das sind ja die Semantiken, die dann gewissermaßen in den ganzen neuen Dingen, die so eigentlich seit den 90er Jahren entstanden sind, sind drin, ne? Also ich meine, was heißt Kunden? Wenn wir Kunden des Kreisverwaltungsreferats in München sind, dann sind wir natürlich keine Kunden. Wären wir Kunden, würde man sagen, verkaufen wir doch jedem 3 Personalausweise. Ne? Das wäre die ökonomische Logik. Aber was soll man damit machen? Das funktioniert gar nicht. Ich habe gerade welche beantragt für meine Frau und für mich und die sind sogar bald fertig, aber wir werden nur einen kriegen. Also jeder einen immerhin.
Dennoch, Armin, steuert ja die Gesellschaft oder Gremien, die wir in demokratischen Gesellschaften legitimieren, zu steuern. Und wenn ich so auf unsere Podcast-Folgen gucke, dann sprechen wir oft oder gelangen, gerade mit den Vertretern aus der Wirtschaft, die kommen, an dem Punkt, dass wir sagen, vielleicht regulieren wir zu viel. Vielleicht ist unser Steuerungsbedürfnis unser bestes Exportprodukt und nicht die Produkte selbst. Ja? Also das ist so zumindest in der Tech-Bubble, wie man immer so schön sagt, durchaus ein geflügeltes Wort. Wie siehst du das? Siehst du das als übersteuert oder sind das Funktionen, die tatsächlich so aber vorhanden sein müssen?
Ja, das ist ja interessanterweise ein politisierter Diskurs. Ne? Also da geht es ja gar nicht um die faktische Art von Steuerung. Also wer zu viel Regulierung beklagt, meint ja eigentlich nur, dass man von Fremdsteuerung auf Selbststeuerung umstellen soll. Also nicht reguliert zu werden, heißt ja nicht, dass man auf einmal machen kann, was man will, sondern da muss man sozusagen ja auch steuern. Man muss Entscheidungen treffen, ja, über Geschäftsmodelle, über Partner, über Finanzierungen, über interne Differenzierungen, über Hierarchien innerhalb der Organisation und so weiter und so weiter. Das heißt, gesteuert wird immer. Die interessante Frage ist, und das ist natürlich ein wichtiger Diskurs, den es gibt, dass das Selbstverständnis von Staatlichkeit eigentlich immer oszilliert zwischen dem Anspruch, kollektiv bindend in die Dinge einzugreifen und gleichzeitig zu profitieren von einer Art von Dynamik, die etwas freisetzen soll. Und das kennen wir ja in allen Bereichen. Das ist ja nicht nur im ökonomischen Bereich so. Ne? Also man könnte sagen, wenn man mehr Freiheit zum Investieren hat und nicht so große Fesseln im Hinblick auf soziale und ökologische und sonstige Dinge, auch natürlich technische Standards, die gesetzt werden, dann wird mehr Dynamik entstehen. Aber das kennen wir in der Wissenschaft auch. Also eine Hochschulleitung, ich bin selbst inzwischen in der Hochschulleitung Vizepräsident der LMU. Und also wir gehen natürlich nicht hin und sagen, also diese Fakultät sollte sich mal mit der Theorie der Ameisen beschäftigen. Das wird wahrscheinlich keine gute Theorie der Ameisen, wenn die sich nicht dafür interessieren, sondern die müssen selber auf Themen kommen. Und dann kann man trotzdem versuchen einzugreifen und zu sagen, wäre es nicht sinnvoll, dies zu machen oder mal mit der anderen Fakultät noch zu reden oder nicht doch einen Lehrstuhl noch einzurichten, auch einen Lehrstuhl für Ameisenhaufen zu haben und nicht nur für einzelne Ameisen, um jetzt dieses Beispiel tot zu reiten. Also das ist gewissermaßen ja immer so eine Steuerungsfrage und die Regulierungsfrage, ja, das ist eine Frage der politischen Methode. Also Sozialreformer in Krisen neigen dazu, mehr festzulegen, als man festlegen sollte. In Nicht-Krisen wird womöglich zu wenig festgelegt, weil man da die Chance hätte, gewisse Ziele auch formulieren zu können. Man kann diese ganzen keynesianischen Fragen antizyklisch zu denken, was wir aus der Ökonomie kennen, auf viele andere Bereiche der Gesellschaft übertragen. Aber wir sind unglaublich gegenwartsorientiert. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil Steuerung würde ja heißen, ich habe ein Ziel in 3 Monaten, in 3 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Aber handeln tun wir immer in einer Gegenwart. Und wir müssen immer in der Gegenwart eigentlich dafür sorgen, dass wir Koalitionspartner bekommen. Also Koalitionspartner sind ja Leute, die einem nicht sofort widersprechen, ja, also wo man sozusagen mit relativ wenig Risiko bestimmte Dinge durchsetzen kann. Und insofern erlebt eigentlich jeder Mensch, der, wie soll man das ausdrücken, also irgendwas erreichen will, was sich nicht von selber ergibt, die Welt als widerständig. Und so ist natürlich jede Art von staatlicher Regulierung eine Widerständigkeit. Und ich habe mich jetzt in dieser Antwort total toll darum herumgestohlen, die wirklich zu beantworten, wie viel Regulierung ist nötig und wie viel Regulierung ist sozusagen schädlich. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass man das nicht beantworten kann. Und zweitens, dass es in diesen Settings, in denen das diskutiert wird, immer unterschiedliche Seiten gibt, für die das automatisch unterschiedlich aussieht. Also ein Staat, der davon absieht, stark steuern zu wollen, hat gar keine Semantiken mehr, Leute dafür zu gewinnen, bestimmte Ziele zu erreichen. Und jemand, der sozusagen operativ etwas machen will, für den ist Steuerung eigentlich immer ein Ärgernis, weil ja nur die Dinge gesteuert oder eingeschränkt werden, von denen man denkt, dass sie negative Outreaches oder etwas Ähnliches haben. Und das ist sozusagen ein Konflikt, den kennen wir seit es moderne Staatlichkeit, also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, gibt. Und da kommen wir auch nicht raus. Jetzt, wenn ich als politisch reden würde, würde ich sagen, Deutschland ist natürlich unglaublich überreguliert und man müsste sich die Frage stellen, ob es sozusagen nicht eine starke Misstrauenskultur ist, eigentlich jedem vorschreiben zu müssen, wie groß die Büroklammer sein muss, die man tatsächlich verwendet. Auch mit einer großen Büroklammer kann man womöglich was erreichen oder mit einer kleinen. Da würde ich sagen, ist sozusagen eine Idee von Krisenhaftigkeit. In Krisen wollen wir viel mehr kontrollieren, als wir kontrollieren können. Dieser Kontrollzwang, der hat ja manchmal was Pathologisches. Und da muss man irgendwie raus. Und das ist leichter gesagt wieder als getan. Ja?
In deinem letzten Buch 2024, Kritik der großen Gesten, hab ich dich so verstanden, dass wir sozusagen Ähnliches, was wir jetzt diskutiert haben. Man muss sich kleine Ziele vornehmen, macht das im Alltag. Die große Geste funktioniert nicht, auch nicht für die Steuerung. Würde ein Beispiel aus dem Gebiet, in dem Christoph zu Hause ist, da passen? Also eine große Geste wäre Ausstieg aus dem Verbrenner mit einem gesetzten Datum. Was wäre die Alternative, wenn wir das nicht als große Geste vernehmen? Oder habe ich dich falsch verstanden, dass so eine Festsetzung gar nicht in die Kategorie großer Gesten gehört, die du da...
Nee, das ist ja eigentlich auch eine sehr konkrete Geste, ja, die inzwischen stark aufgeweicht worden ist. Und also ich sage mal was zu diesem Beispiel. Das Tolle an dem Beispiel ist ja, dass das Verbrenner aus gar nicht abgeschafft wurde, sondern in eine sozialverträgliche Form gebracht wurde, weil wir genau weltmarktmäßig wissen, dass diese Verbrennersache nicht weitergehen wird. Man jetzt aber mit der Illusion leben kann, dass die Verbrennersache weitergeht und man damit im Prinzip politische Loyalität produziert. Das ist ja, das Blöde ist, dass alle Akteure in dem Feld genau das wissen. Ja, man wird sozusagen keine 12-Zylinder-Hochhubraumfahrzeuge von BMW oder Mercedes oder Jaguar, hat die auch mal gebaut, heute nicht mehr, mehr verkaufen können. Das wird einfach nicht funktionieren. Und da werden sozusagen die Regelkreisläufe von Märkten viel, viel wichtiger, richtiger, falsch, viel mächtiger sein, das wollte ich eigentlich sagen, als diese komischen Entscheidungen. Also, aber es ist natürlich, was mich an den großen Gesten aufregt, das ist gewissermaßen zu sagen, wir wissen doch, was wir machen müssen. Wir müssen CO2-Ausstoß reduzieren oder sogar auf Null setzen. Und auf diesen Satz kann man sich vielleicht sogar verständigen, wenn man mit diesem ganzen Ökologiekram überhaupt gar nichts zu tun haben will. Und das bleibt dann relativ folgenlos. Ja, und spannend ist doch die Frage, was heißt das eigentlich? Also wenn man an Robert Habecks Gebäudeenergiegesetz denkt, oder Heizungsgesetz denkt, dann ist es ja hochspannend, dass das eigentlich eine ziemlich gute Idee war, die übrigens gar nicht tot ist, sondern weitergeführt wird. Ja, also das ist eine gute Idee und dann stellt man fest, jetzt wollen wir alles richtig machen. Ich glaube, Robert wollte alles viel zu richtig machen. Und wenn man das jetzt alles richtig macht, dann wird ein bürokratisches Monster daraus, weil in dieser komplexen Gesellschaft fast jeder Tatbestand ein Ausnahmetatbestand wird. Und dann hat man ein System, das so unübersichtlich geworden ist, dass man dagegen unglaublich toll Politik machen kann. So, und das ist eigentlich der Punkt, an dem ich sagen würde, die große Geste zu sagen, es wäre doch super, wenn der Hausbrand, so heißt das, habe ich gelernt, hört sich komisch an, wenn sozusagen also die Erzeugung von Wärme in Häusern umgestellt wird von Öl und Gas auf andere Technologien und da bleibt am Ende im Moment nur das, was man massenhaft herstellen kann, nämlich die Wärmepumpe. Eine tolle Idee, aber das hat unglaublich viele soziale, ökonomische, übrigens auch Lieferkettenfolgen und. Ne? Man muss sich die Frage stellen, ist eine Industrie eigentlich in der Lage, von heute auf gleich die Dinge anzubieten? Und dann ist mir erstaunt, sie sind es wirklich. Also sie haben investiert und jetzt stellt man fest, politisch funktioniert nichts im Moment in die Richtung. Also funktionieren die Investitionen nicht. Und so muss man sozusagen sich Schritt für Schritt voranarbeiten. Was mich interessiert an der ökologischen Wende ist, dass wenn man in Runden ist, wo ich mich bisweilen aufhalte, wo also Stakeholder da zusammen sind, die nach den Bedingungen fragen, die Dinge zu tun. Ja, also wenn ein Energieunternehmen hingeht und sagt, wie werden wir CO2-neutral, dann machen die das ganz selten aus moralischem Impetus, sondern sie fragen sich, es wird politische Vorgaben geben, die müssen wir einhalten. Aber unsere Kreditaufnahmefragen rechnet mit Jahrzehnten, ja zum Teil 30, 40 Jahre mit entsprechenden Investitionen. Aber die Zeitperspektiven von kommunalen oder auch Landesfinanzen, die sind erheblich kürzer. Wie kann man das eigentlich zusammenbringen? Dann sitzen die zusammen mit Finanzexperten und mit Juristen, die Vertragsexperten sind, und mit Ingenieuren, die die Frage stellen, unter welchem Aufwand man eigentlich ganz bestimmte Technologien zusammenbringen muss. Hier ist besonders interessant, sozusagen Software zu haben, die darüber entscheidet, wann Strom raus und wann Strom rein. Um den Preismechanismus zu verändern, dafür braucht man wiederum andere Maschinen, mit denen man das entsprechend machen kann. Und man könnte jetzt immer weitergehen. Man stellt fest, auf einmal wird das klein gearbeitet in relativ kleine Entscheidungen, die das Große natürlich immer im Blick haben müssen. Aber darüber kann man keine öffentlichen Diskurse führen. Das ist das große Problem. Das ist selbst in Expertenkulturen schwierig. Und in solchen Runden ist total spannend, die leben davon, dass keine Öffentlichkeit zuhört, sondern dass da Leute sitzen, die sich gegenseitig anerkennen müssen, dass sie alle unterschiedliche Erfolgsbedingungen haben. Also die Erfolgsbedingungen für einen Kommunalpolitiker oder für den Geschäftsführer von Stadtwerken oder von Wissenschaftlern, die ingenieurstechnisch irgendwas entwickeln müssen, softwaremäßig oder hardwaremäßig, für Leute, die Marketing dazu machen müssen, für und so weiter und so weiter, die haben unterschiedliche Erfolgsbedingungen. Und erst wenn man da ökonomisch, sagt man immer, Win-Win-Situationen herstellt, wird man die Motive erzeugen, dass die Leute diese Schritte mitgehen. Und das finde ich, eigentlich ist das soziologisches Einmaleins. Ja, wenn man ein bisschen was von Organisationssoziologie versteht, wenn man ein bisschen was von Gesellschaftstheorie versteht und schon mal empirisch in solche Sachen reingeguckt hat, laufen solche Transformationsprozesse immer so. Also ich habe mich beschäftigt, das war mein erstes akademisches Thema, mit Palliativmedizin und der Art von, wie so eine Gesellschaft wie unsere Tod und Sterben organisiert. Ne? Da haben unfassbare Veränderungen in den letzten zwei Generationen stattgefunden. Und das hat man zum Teil mit einem Riesenziel gemacht. Das waren oft Leute mit religiösen Motiven. Aber die wussten genau, dass sie in einem komplexen Medizinsystem sind, in dem eine Sache eingebaut wird, die einen Riesenfehler hat. Die bringt kein Geld und kostet nichts. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist ein totaler Systemfehler im Medizinsystem, weil das eigentlich der Treiber für jede Art von Veränderung ist, ob man damit Geld verdienen kann und wie das die Dinge durcheinander bringt. Und die haben das sozusagen gemacht, diese Spieler zusammengebracht und dann festgestellt, irgendwann kann man nicht zurück. So stelle ich mir gelungene Transformation vor. In Gesellschaften ist das dann zwischen Organisationen, die intern wiederum eine große Komplexität aufbauen müssen. In Organisationen selber ist es sozusagen das übliche Steuerungsproblem, wie man in Organisationen mit den Dingen umgeht. Man muss doch der deutschen Autoindustrie wahrscheinlich doch ins Stammbuch schreiben, dass sie aufgrund ihrer Erfolge inzwischen in Schieflage geraten sind. Diese Verbrennersache, da haben die Milliarden reingesteckt, um den Diesel nochmal 0,2% weniger Verbrauch abzutrotzen, das ist im Nachhinein gesehen eine ökonomisch falsche Entscheidung gewesen, würde ich jetzt mal so naiv sagen. Und wenn es eine ökonomisch falsche war, muss man sich fragen, was hat sie eigentlich daran gehindert, die Stakeholder zusammenzubringen und zu sagen, diese Ökologie-Sache ist nicht nur eine hübsche moralische Sache für junge Studenten, die sonst nichts zu tun haben, sondern das ist womöglich etwas, was das Überleben von Organisationen sichern kann in einer Zeit, in der man an bestimmten Themen nicht vorbeikommt. Und man merkt schon, wenn ich das so erzähle, dann wird es eigentlich immer unübersichtlicher im Erzählen. Und das ist fast ein ästhetisches Merkmal für die Sache selber. Deshalb ist es halt so schwierig, Expertenkulturen in öffentliche Diskurse zu bringen, weil wir neigen ja dann dazu, anderen die Welt zu erklären und denken, wir müssen es den Deppen nur erklären, dann wird's schon. Das Gegenteil ist der Fall. Also wie bringt man das eigentlich in eine Kommunikationsform, die sowas wie Loyalitäten von Leuten erzeugt, die ganz andere Probleme im Alltag haben als das, worüber wir hier reden. Das ist sozusagen der Versuchsaufbau.
Ja, jetzt können wir vielleicht an diesem Beispiel ganz schön sehen, was da so passiert. Also die Autofirmen kennen das Thema Elektromobilität ja schon sehr
gut. Porsche hat damit angefangen vor über 100 Jahren.
Da steht was ganz Berühmtes im Porsche Museum in Stuttgart, kann man sich anschauen, glaube ich 1904 oder sowas in der Richtung, genau. Also die in den Unternehmen ist durchaus Folgendes passiert, dass es von außen von außen tatsächlich auch das Narrativ gab, jetzt wird alles elektrisch. Und jeder, der sich jetzt nicht zu 100% elektrisch committet, ist ja einer von gestern. Was ist passiert? Der erfolgreichste deutsche Automobilhersteller zurzeit ist derjenige, der genau diese Strategie nicht mitgemacht hat. Also der gesagt hat, na, wir trauen dem Braten nicht so ganz. Denn wir haben mal eins vergessen in der ganzen Diskussion. Ja, da muss ja jemand das Auto kaufen. Das stört ein bisschen, aber in unserem Transformationsplan, aber am Ende muss der Kunde bereit sein, das zu tun. Und das tut er eben sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichsten Motiven. In vielen Ländern, weil eben die Förderung, wie in Norwegen zum Beispiel, sehr hoch ist und weil die Infrastruktur geeignete Strukturen und Größen hat und so weiter. Also auf der, da kann man schon sehen, dass natürlich dieses Übersprechen zwischen den verschiedenen Sphären, was sollte man moralisch tun, was ist die öffentliche Wahrnehmung, und dann aber auch die Intelligenz von Firmen, die ja dann diesen Ausgleich machen müssen zwischen Investitionen, zwischen Entwicklung, zwischen Verkaufen können, zwischen der Produktion und so weiter. Und das ist ein sehr erprobtes Zusammenspiel in einer Matrix-Organisation, wie auch immer. Jetzt haben wir aber auch auf der öffentlichen Seite aus meiner Sicht ein Übersprechen aus der anderen Richtung. Denn dieses Thema, ich gehe da oft in meine Dorfkneipe und kriegt dann verschiedenste Meinungen dort auf den Tisch und das handelt sich aus. Das ist ja eher diesem Thema gewidmet, dass ich in meiner digitalen Umgebung eigentlich nur noch mit den Meinungen zusammenkommen kann, die alle meiner Meinung sind. Also das berühmte Blasenbild. Und ich glaube, das schon feststellen zu können, auch im privaten Umfeld, dass man dann entweder halt angesichts der Ohnmacht, also es passiert da nichts, ja, oder angesichts einer dann einer Deutungshoheit, also das ist doch moralisch richtig, sich mit denen zusammensetzt, die genau diesen Blickpunkt haben. Aber dass aber dieser Ausgleich, von dem du gesprochen hast, also dieses Aushandeln, also erstmal dieses Akzeptieren, dass es unterschiedlichste Interessensphären gibt, dass es Sichten auf die Welt gibt, die gleichermaßen wahr sein können, dass das immer weniger reinkommt. Also wie gehen wir damit um, dass wir eigentlich eine Zersplitterung und in dieser Zersplitterung eine Radikalisierung oder eine Vereinfachung
also der Meinung haben? Ich stimme dieser Analyse vollständig zu. Ich würde sagen, wir leiden unter zu stabilen Pfadabhängigkeiten in der sowohl Wahrnehmung als auch in unseren Handlungen. Das ist klar. Ich würde nur sagen, das ist ja auch in der Unternehmenswelt nichts Neues mehr und dass man sich die Frage stellen muss, muss man nicht eigentlich künstlich sich mit, und ich habe gar nicht von Moral gesprochen übrigens, man muss man sich nicht künstlich verunsichern lassen von anderen Perspektiven, ne? Und man konnte schon irgendwie wissen, dass dieses Thema virulent wird. Man konnte auch wissen, dass das mit dieser Verbrennersache irgendwann mal vorbei sein wird. Man konnte auch wissen, weiß man aus historischen Untersuchungen, dass diejenigen, die mit einer ganz bestimmten Form, das sind ja nicht nur Technologien, auch andere Formen, besonders erfolgreich sind, besonders schwer haben, mit dann sozusagen sich selber zu transformieren. Das ist das Siegersyndrom. Ja, die Sieger müssen nicht so schlau sein wie die Verlierer, weil die sind ja schon die Sieger. Also das wären ja alles mehr so soziale Hinweise darauf, was man eigentlich damit macht. Ne? Also dass China vollständig, aber in einer sehr starken Art und Weise auf Elektroautomobile setzt, liegt natürlich daran, dass sie gar keine Verbrennertechnologie loswerden mussten. Ja, die gab es ja gar nicht. Insofern ist es natürlich klug, das jetzt aufzubauen. Also mein Plädoyer war ja nicht, die Dinge jetzt zu stoppen. Aber so läuft der Diskurs. Also wenn man sich mal so ein Unternehmen anguckt, also hier um die Ecke ist BMW, von denen zu verlangen, baut doch ab morgen nur noch Elektroautos. Das unterschätzt ja die Komplexität der Entwicklung von technologischen Systemen, die man ja nicht von jetzt auf gleich macht, sondern die gewissermaßen auch noch querfinanziert werden müssen durch das, was gerade erfolgreich ist und was man loswerden will. Also ich meine, das bin ich der Letzte, der das erklären muss. Ich bin kein Ökonom und auch kein Betriebswirt, aber das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und was mich interessiert daran ist, dass das öffentlich kaum kommunizierbar ist. Also man neigt dann dazu, das zu moralisieren, und zwar beide Seiten. Also zum Moralisieren gehören immer zwei Seiten. Also das Moralisieren funktioniert ja nur, weil man ein Gegenüber hat, das sich durch die moralisierenden Sätze herausgefordert fühlt, und das moralisiert dann zurück, ne? Und das heißt, man hat sozusagen diesen dritten Blick nicht. Und das, da würde ich sagen, das ist die Aufgabe von zum Beispiel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, diesen dritten Blick mal zu wagen und sich die Frage zu stellen, warum sind die Selbstbeschreibungen, die die Leute haben, so stabil? Also das ist doch das, woran man eigentlich verzweifeln kann, dass diese Selbstbeschreibungen sich unglaublich als unirritierbar bisweilen darstellen. Ne? Und übrigens auch in der Wissenschaft. Also ja. Es ist nicht so, dass wir davon völlig frei sind. Die Wissenschaft, wenn Dinge funktionieren, dann werden die totgeritten bis zum geht nicht mehr. Und das aufzubrechen, das ist das Schwierige.
Armin, 2025 ist ja ein schönes Beispiel für ein Jahr, das uns sehr herausfordert, uns mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Also zumindest in meinem US-Kontext merke ich das ganz stark, ja, dass für viele, jetzt mal jenseits der Schlagzeilen, trotzdem aber eigentlich zugrunde liegend die Herausforderung ist, sich mit einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen, die man vorher nicht unbedingt auf dem Schirm hat oder so stark gewertet hat. Gleichzeitig nutzen wir im Alltag zunehmend Tools, KI, Sprachmodelle, die gerade das Gegenteil eigentlich tun, nämlich uns nach dem Mund reden. Sycophancy sagen da die Techniker dazu. Und es sei denn, man fordert sie heraus, einen herauszufordern, das geht natürlich auch, aber das wäre ja dann schon das dritte Auge. Wenn du jetzt mit dem dritten Auge, das du gerade genannt hast, auf 2025 zurückblickst, wie hast du diese Entwicklungen erlebt? Was ist dein Fazit hier? Wir befinden uns am Jahresende. Würde mich interessieren.
Ja, das ist schwer zu beantworten, weil das ja unglaublich viele Dimensionen hat, ne? Also ich meine, jetzt mache ich mal eine große Geste, ja, also wirklich mal so, wenn man so einen großen Überblick macht, wird man sagen, was mir immer deutlicher wird, ist, dass diese europäische, zum Teil auch nordamerikanische, aber es war immer ein bisschen anders, Normalform von Gesellschaftlichkeit sich als eine Ausnahme, eine historische Ausnahme darstellt. Ne? Also was ja. Eric Hobsbawm das Golden Age, glaube ich, genannt hat in seinem Buch über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also das goldene Zeitalter im Prinzip der europäischen Idee des Interessenausgleichs, des sozialen Aufstiegs, der Form, sagen wir mal, zivilisierter demokratischer Konflikte, der Entstehung von großen Mitte-Rechts- und Mitte-Links-politischen Blöcken, die sich zwar kritisch gegenüberstehen, aber alle Probleme absorbieren konnten, also alle Herausforderungen im Prinzip in einer relativ einfachen Matrix von ein bisschen konservativer, ein bisschen progressiver oder ein bisschen nachfrageorientierter, ein bisschen angebotsorientierter in der Wirtschaftspolitik abbilden konnten. Und dann gleichzeitig auch noch Gesellschaften, die einen großen Bedarf hatten, wie soll man sagen, das Wachstum auch mit Dingen zu füllen, ja, also buchstäblich mit Dingen, also mit Produkten, mit Dienstleistungen, mit Lebensformen, die Pluralität musste irgendwie möglich sein. Das ist eigentlich ein totaler Ausnahmefall. Da haben die Dinge tatsächlich zusammengepasst, ja, also das ist keine Organisation gewesen, aber komischerweise ging das irgendwie zusammen. Kapitalismus und Demokratie funktionierte irgendwie ganz gut miteinander. Die technologischen Entwicklungen waren radikal, aber nicht so radikal, dass sie die Dinge völlig in Frage gestellt haben. Und das ist vorbei, ja. Also inzwischen stellen wir fest, dass im politischen System die Dinge so erfolgreich sind, dass jeder sagen kann, was er will und sich der Mächtigste durchsetzt. Also das ist eine zynische Formulierung. Und in der technologischen Entwicklung, ich meine, Frauke, dir das zu erklären, das traue ich mich fast nicht, aber es ist ja schon interessant, dass wir es mit einem Medienwechsel zu tun haben, der wie jetzt wieder historisch gesehen mindestens so radikal ist wie der Buchdruck vor 500 Jahren, der sozusagen den gesamten Informationshaushalt der Gesellschaft in Frage stellt. Und du hast gerade sehr, sehr schön gesagt, es ist eigentlich, ich weiß nicht mehr genau die Form, eine reproduktive Form. Ja, also wir haben es ja sozusagen mit einer Verdoppelung der Welt mit in Form von Daten, so nenne ich das in meiner Sprache, zu tun. Und die Daten sind die Welt. Also die Daten sind sozusagen die Welt, mit der wir dann entsprechend umgehen. Also die Leute kennen ja KI fast nur als Large Language Modell. Das gibt's ja doch viel mehr Zeug, aber das kennt man. Und da wird es ja geradezu ja mit Händen zu greifen, dass man mit Formen zu tun hat, die eigentlich nur rekombiniert werden und die Skalierung eigentlich das Entscheidende ist. Aber trotzdem hat es eine wahnsinnige Kulturbedeutung, von der ich glaube, dass sie bis jetzt noch gar nicht verstanden worden ist, was damit eigentlich stattfindet. Eine demütigende auf der einen Seite, weil sie sozusagen Dinge rekombiniert, die ein einzelnes Bewusstsein oder irgendwie eine, auch eine Interaktionsgruppe wie wir drei eigentlich niemals überblicken können. Auf der anderen Seite ist es eben nur eine Rekombination von Bestehendem, was da ist. Und dann stellt sich die Frage, wie denken wir eigentlich? Also ist nicht unser Denken selber auch so etwas wie eine Rekombination von Dingen, die da sind? Und ich formuliere das so, weil die gleichen Diskussionen während des Buchdrucks auch diskutiert wurden. Also Entstehung des Buchdrucks. Ne? Man hatte die Heilige Schrift, wollte man distribuieren, damit die Menschen frommer werden. Und dann steht neben der Heiligen Schrift die eine andere Interpretation der Heiligen Schrift. Und nach ein paar Jahren haben sie sich die Köpfe eingeschlagen. Genau deswegen die Kulturkämpfe, die es dann als in Europa zumindest als Religionskriege gegeben hat, haben unmittelbar mit dem Buchdruck zu tun, muss man sagen. Und das ist keine gute Prognose zu sagen, was das für uns jetzt bedeutet, aber ein bisschen geht das in die Richtung, wenn man an die Monopolisierung des Informationshaushalts denkt. Und das wäre jetzt sozusagen wieder die Rückkehr zu deiner Frage, was mit 2025 ist. In diesem Jahr wurden all diese Dinge besonders sichtbar, ja, dass das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie nicht mehr so funktioniert wie in der klassischen Industriegesellschaft, dass Steuerung wie in der klassischen Industriegesellschaft anders funktioniert, weil die eigentliche Währung ist gar nicht Information, sondern die Rekombinationsfähigkeit von Daten, wenn man so will, und die Auslesbarkeit der Gesellschaft. Also ich meine, wir sind ja beide Soziologinnen und Soziologe. Ne? Ich meine, was die Soziologie immer gemacht hat, ist ja nichts anderes als Mustererkennung in Gruppen, ja, oder in Organisationen oder in Gesellschaften. Das heißt, rauszukriegen, ob es da nicht unsichtbare Muster gibt, die den individuellen Akteuren überhaupt nicht sichtbar ist. Und sowas Ähnliches ist jetzt das Grundmodell für Erkenntnis, das Grundmodell für Geschäftsmodelle, das Grundmodell für Machtausübung. Und zwar auf eine perfekte Art und Weise. Also Kant hat mal gesagt, irgendwann sollen die Soziologen die Gesellschaft führen. Inzwischen sind wir so weit. Also da sitzen keine Soziologen oder selten, aber das ist eine soziologische Praxis oder Praktik, die da stattfindet, die mit der man tatsächlich durch Mustererkennung diese Geschichten macht. Also das heißt, völlig neue Kategorien, mit denen wir eigentlich die Gesellschaft beschreiben müssen. Und das ist, wie gesagt, 2025 schon ein Symbol dafür, dass genau das stattfindet, dass das Ganze dann auch noch mit Schamlosigkeiten und mit all diesen Dingen zu tun hat. Das ist vielleicht nur eine Nebenfolge davon. Also sich schämen heißt ja, dass es relativ starke Wertemuster gibt, an die man sich hält. Wenn ich dich jetzt beleidige und Christoph dich gleich mit dazu, dann kommt das als Beleidigung ja nur an, wenn wir eine ähnliche Idee davon haben, was angemessene Kommunikation ist. Wenn wir das nicht haben, kann man noch nicht mal jemanden beleidigen.
Ja, also dieses Fluten mit dem Unflätigen, das ist ja schon sehr systematisch. Und das ist schon durchaus ja, also das ganze Phänomen der Massen, also wie schaffe ich es eigentlich, in großen Systemen zu einer Bewegung zu kommen, Deutungshoheit zu erlangen? Da gibt es ja viel Literatur auch darüber, die alle vor der Social-Media-Welt eigentlich gestartet hat. Ja, und wenn ich Moskowitzki und so weiter jetzt durchlese, dann sehe ich eben, dass wir eigentlich genau diese Phänomene heute wieder genau eins zu eins haben. Das ist alles beschrieben, nur eben ohne das Smartphone, ohne den Social-Media-Kanal. Aber heute habe ich natürlich sehr viel mehr Waffen in der Hand sozusagen. Also die Digitalisierung liefert mir eben alles frei Haus bis in jeden Haushalt hinein. Wenn ich dich richtig interpretiere, dann ist aber die Digitalisierung aus deiner Sicht eben nicht der Bruch, sondern eigentlich nur die logische Fortsetzung dieser Arbeitsteilung der Daten, die wir haben und die Konsequenz daraus, wie wir sowieso schon aufgestellt sind.
Ja. Also ich habe ja mal versucht, ein bisschen zu dilettieren und eine Theorie der digitalen Gesellschaft zu schreiben. Und also meine Hauptthese ist tatsächlich die, dass und das ist ja etwas, was in der Techniksoziologie jetzt nicht was ganz Neues ist, dass sich nur die Technologien durchsetzen können, die in Gesellschaften auch ein Problem lösen. Ne? Also wir wollen jetzt heute das Automobil loswerden. Also ich bin ein alter Autofreak, ich will es gar nicht loswerden, aber es ist irgendwie so ein Thema. Ja? Und dass sich Individualverkehr durchsetzt, das hat durchaus etwas mit der Gesellschaft zu tun. Frühere Gesellschaften hätten keinen Individualverkehr brauchen können. Also nicht gebraucht, sondern nicht brauchen können. Und heute muss man feststellen, also dass der Buchdruck entstanden ist, das hat schon mit einer Gesellschaft zu tun gehabt, bei der man irgendwie auf Lesarten gestoßen ist, bevor alle lesen konnten. Ja, und nur deswegen haben sich eigentlich Bücher gelohnt. Und ich würde sagen, die Digitalisierung ist, also sagen wir mal, die technische Digitalisierung mit Rechenapparaten hat sich draufgesetzt auf eine Selbstbeschreibung der Gesellschaft, die schon mit Mittelwerten gearbeitet hat, die soziale Steuerung mit Statistiken gemacht hat. Also die ganzen Statistikbewegungen im 19. Jahrhundert, überhaupt über sowas nachzudenken, dass das individuelles Verhalten kollektives Verhalten ist, ja, dass man feststellt, dass in bestimmten Quartieren, in Städten, die Stadt hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt, bestimmte Lebensformen in Städten unterschiedliche Mengen von Weizen, von Wasser, von Versorgung und diesem, von Hygienefragen zu tun haben und man die Gesellschaft berechnen kann, weil sie sozusagen nicht mehr einfach auf Erfahrung setzen kann und nicht mehr einfach darauf, dass man es immer so gemacht hat, weil die Dinge sich transformieren und viel weniger transformiert werden. Und da war die Digitaltechnik, die man ja gar nicht für diese Dinge erfunden hat, geradezu ein Gottesgeschenk. Ja? Und man konnte diese Dinge auf einmal dann hochskalieren und professionalisieren und daraus dann eine ganz neue Welt entdecken oder entstehen lassen. Und für mich ist das, vielleicht ist es ja ganz nutzlos, sich soziologisch damit so tief zu beschäftigen und sich zu fragen, welche Art von Traditionen da drin stecken und wie man das theoretisch angemessen beschreiben kann. Ich glaube aber schon, dass wenn man dieser Kulturbedeutung dieser Geschichten wirklich auf den Grund gehen will, auch der Tatsache, dass man das ja nicht wieder los wird, ja, also die Auswüchse bestimmter Dinge zu kritisieren, heißt ja nicht, na dann lassen wir es halt, das mit den sozialen Medien war ein Irrtum, das mit den Büchern eigentlich auch und das mit der Digitalisierung sowieso und KI, das brauchen wir nicht, haben wir ja selber. Also ich versuche es jetzt mal besonders naiv zu formulieren, das ist ja nicht die Option, sondern wir müssen verstehen, was da eigentlich passiert. Wie lange hat es gedauert, bis Schriftkulturen rausgekriegt haben, was Schreiben bedeutet. Also das hat zwei Jahrhunderte gedauert. Die Zeit haben wir heute nicht. Wir müssen es heute im, sagen wir mal, eher Monats- oder Jahresrhythmus tatsächlich tun.
Das heißt also, die klassische Technologiekritik, also auch die Technologiefeindlichkeit, die so als Motiv ja immer dann interpretiert wird, greift eigentlich viel zu kurz.
Ja, die steht vor allem im Internet. Das ist auch das Schöne.
Ja,
ne?
Ja, sehr schön. Ja, genau. Vor allem die Menschen, die es dann auf einem sozialen Medium über das Thema Datenschutz auslassen.
Ja. Für die Sozialwissenschaften ist das ja total interessant. Also es gibt ja diese lange Tradition der Technikfolgenabschätzung. Also schon der Begriff sagt ja eigentlich, die Gesellschaft ist stabil und dann kommt da so eine Technik, und die stört uns und dann schauen wir mal, ob wir damit angemessen umgehen oder nicht. Dass die Gesellschaft diese Technik selbst ist, ja, und die Technik gewissermaßen auch diese Gesellschaft ist, das muss man erstmal intellektuell vielleicht durchdringen, um rauszukriegen, wie diese Geschäftsmodelle, wie bestimmte Tools und wie bestimmte Arten von Informationsverarbeitung den gesellschaftlichen Prozess selber verändern.
Ich möchte nochmal an der Stelle einen Schritt weitergehen. Jetzt gibt es ja eine ganz tiefliegende Kränkung und die hängt sehr stark mit dem Begriff Experte, vielleicht auch mit dem Begriff Wahrheit zusammen. Denn wir haben bislang ja ein System, das sehr stark auf Asymmetrien beruht. Also es gibt jemanden, der sich sehr lange mit irgendetwas beschäftigt, der Erfahrung sammelt, der studiert, der promoviert, der Professor wird. Also im universitären Kontext, im industriellen Kontext gibt es das ganz genauso. Und auf einmal sind diese Experten aber diejenigen, die eigentlich diese großen Maschinen, die Foundational Models eigentlich gefüttert haben, und jetzt obsolet zu werden scheinen, ganz vorsichtig formuliert. Und das hat sehr viel auch mit dem Begriff von Wahrheiten zu tun. Also wer sagt denn eigentlich, was richtig und was falsch ist? Und man kann es mal fundamentaler vielleicht sehen. Selbst in der Physik haben wir Begrifflichkeiten, die ja so tun, als wären wir in der Lage, Dinge auszurechnen und so weiter. Wir kommen aber über das Wasserstoffatom ehrlicherweise nicht so richtig hinaus. Und auf einmal sehen wir, dass wir, wenn man einfach eine sehr komplexe Maschinen baut, dass wir auf einmal Quantenmechanik berechnen können, ohne zu wissen, wie es genau geht. Also das heißt, da dreht sich auf einmal alles so einmal im Kreis herum. Und was passiert da aus deiner Sicht? Und wie sortiert sich das neu?
Ja, also wenn man jetzt eine konservativ gelehrte Antwort geben würde, dann würde man sagen, Sokrates wusste schon ziemlich genau, warum man seine Sachen nicht aufschreiben soll. Das ist eigentlich eine ähnliche Form, aber das ist natürlich keine angemessene Antwort. Die angemessene Antwort und eine angemessenere ist, dass eigentlich Erkenntnisfortschritt immer mit Demütigungen zu tun hat. Und ich würde sagen, die Demütigung geht ja noch viel weiter. Also sie geht einerseits so weit zu sagen, dass bestimmte Systeme, technische Systeme in der Lage sind, durch Skalierung uns gewissermaßen den Spiegel vorzuhalten, wie wenig wir da tun. Auf der anderen Seite erleben wir ja, also ich hoffe, dass ich das richtig sehe, bei manchen sozusagen Formen, die wir KI nennen, das ist ja auch noch eine Frage, was das eigentlich genau ist, dass wir sozusagen damit einen Spiegel vorgehalten bekommen. Also auch wir sind in unserem Denken ja sehr stark Musterverarbeitungsapparate. Also wenn man unser Bewusstsein, nicht das Gehirn, das ist nochmal was anderes, aber unser Bewusstsein als kybernetisches System beschreiben würde, dann ist das ja auch eine Rekombination von allen möglichen Partikeln, die wir hatten, die wir zu vermeintlich neuen Bedeutungen aufbauen. Also wen halten wir für intelligent? So jetzt, ich meine jetzt nicht einen professionellen
oder auch kreativ. Ja.
Oder kreativ im Alltag. Das sind Leute, die wenigen Leute, die in der Lage sind, in der richtigen Situation einen überraschenden Satz zu sagen. Ne? Der richtige Satz ist total langweilig. Das kann jeder Trottel. Das muss man eigentlich nur auswendig lernen. Aber in der richtigen Situation abzuweichen und die Abweichung muss in der Situation auch noch funktionieren. Also nicht jede Abweichung funktioniert. Das würden wir ja für intelligent halten. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem wir solchen Systemen in Anführungsstrichen Intelligenz zurechnen würden, zu sagen, also ich nehme jetzt mal das System, was halt fast jeder kennt, ChatGPT irgendwas, eine Recherche oder eine Frage oder irgend sowas und auf einmal rekombiniert das Ding Sachen, auf die ich selber nicht gekommen wäre, das ist Intelligenz. Und das Demütigende daran ist, das stimmt ein bisschen. Also wenn ein Experte mir sowas gesagt hat, der hat es aber wirklich drauf, der kommt auf Sachen, nach denen ich noch nicht mal gefragt hätte. Und das finde ich eigentlich das Demütigende, dass wir auch, für einen Soziologen natürlich eine tolle Sache, wo wir immer sagen würden, die Gesellschaftlichkeit von fast allem, was wir tun, die springt geradezu ins Auge. Auch das zeigen uns diese Systeme. Die spannende Frage ist, das war ja auch der Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, die spannende Frage ist, wie positionieren wir uns eigentlich selbst dann da drin? Ja, also ist der Experte noch Experte oder wird der Experte heute derjenige sein, der in der Lage ist, mit diesen Dingen umzugehen? Also wir arbeiten gerade an einem White Paper über die Frage, wie man eigentlich in Forschung und vor allem in der Lehre mit diesen Geschichten umgeht. Und zwar nicht die, die damit professionell arbeiten, also nicht die Frauke in deiner Bubble, in deiner Fakultät, sondern die das sozusagen so im Alltag gebrauchen. Und zu behaupten, das machen wir jetzt nicht, ist totaler Quatsch. Und zu sagen, das ist total super, ist auch totaler Quatsch, sondern zu lernen, was das eigentlich für ein Output ist, was solche Systeme machen und wo man gewissermaßen eine bestimmte Logik erkennt, über die man dann in einer Art von Rekombination eigener hinausgehen kann. Das ist sozusagen eine Art kritischer Umgang mit genau den Dingen, die man auch beim Lesen gelernt hat. Das heißt ja nicht umsonst Literacy, die man dafür braucht. Also die Literalität, die bei Texten ist ja auch, also das fällt ja manchen Leuten schwer zu denken, dass in einem Text nur das steht, was da als propositionaler Gehalt in einem konstativen Satz gesagt wird, sondern da ist ja noch viel, 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 viel mehr drin. Und ich glaube, wenn man so damit umgeht, dann ist es gewissermaßen ein produktiver Umgang mit dieser Demütigung. Also, dass man von Demütigung spricht, ich habe den Begriff auch öfter benutzt, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir ein wenig Blick auf uns selbst haben. Ne? Also wir haben ja in unserer Selbstbeschreibung ein unglaubliches Selbstbewusstsein von Selbsttransparenz, von totaler Rationalität, von Erklärbarkeit. Und damit ist es ja nicht so weit her, um es mal vorsichtig zu sagen.
Wenn ich jetzt mal darauf einsteigen darf, auf dieses ganz Persönliche, wie hat sich denn dein Leben, dein beruflicher Alltag, wie hat denn der sich verändert seit ungefähr 3 Jahren, als zum ersten Mal diese großen LLMs da waren oder vielleicht auch schon früher mit dem Thema Digitalisierung, beschäftigt sich ja deutlich länger.
Eine selbstbewusste Antwort ist eigentlich, mir hat dieses, also mein Erkenntnismittel ist Bücher zu schreiben. Das ist die einzige Chance, tief in Sachen einzusteigen und dann an einer eigenen Textproduktion zu lernen, was dabei rausgekommen ist. Ich meine, es ist wirklich so, hört sich blöd an, aber es ist so. Deshalb schreibe ich auch weiter Bücher, selbst wenn es irgendwann mal verboten wird.
Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gelesen habe, was ich geschrieben habe?
Ja, okay. Genau, es geht ein bisschen in die Richtung. Und ich habe das ja sozusagen, dieses Digitalisierungsgeschichte, das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Fand das total spannend. Das hat an vieles angeschlossen, was ich gemacht habe. Und ich finde interessant, dass in dieser schnelllebigen Welt diese Ideen, die ich da gehabt habe, ganz gut gealtert sind. Also dass man sagen kann, vieles von dem, was ich da beschrieben habe, bevor es die LLMs gab und so weiter, das trifft nach wie vor zu, weil das der Logik entspricht. Und mir geht es jetzt nicht darum, dass ich Recht gehabt haben könnte. Ich bin ein bayerischer Staatsbeamter und deutscher Professor, der hat immer Recht, das ist ja klar. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass diese Figur tatsächlich funktioniert. Und das liegt vielleicht daran, dass es auf Trägheitsmomente von Gesellschaften hinweist, die tatsächlich schon länger andauern. Also ich würde ja sagen, wir reden von Transformation, von totaler Veränderung, alles wird neu, aber wenn man genau hinguckt, ändert sich relativ wenig. Also die Logik gesellschaftlicher Informationsverarbeitung, die Gesellschaftlichkeit all dieser Dinge, ja, das ist irgendwie, das ist nicht so überraschend neu, was da passiert. Das heißt, auch diese Technologien finden in einer Gesellschaft statt, die schon da ist. Sonst könnte sie übrigens gar nicht funktionieren. Also Daten wären ja völlig sinnfrei, wenn sie nicht endliche Formen der Verknüpfbarkeit hätten. Und diese endlichen Formen sind eigentlich in der Welt zu finden, die schon da ist. Das wissen Naturwissenschaftler durch ihre Beobachtungsform. Das wissen wir Sozialwissenschaftler dadurch, dass wir eine bestimmte Gestalt uns angucken, ne?
Genau. Armin, bevor wir hier zum Ende kommen, hat sich für jemand, der so viel schreibt wie du, das Schreiben verändert? Also nutzt du das neue Schreibwerkzeug im Alltag? In zwei Sätzen?
Du meinst jetzt also Language-Modelle zum Selbstschreiben?
Genau.
Nee, das benutze ich nicht. Ich benutze das für Recherchen, ich benutze das für alles Mögliche, aber das tue ich nicht. Und dann jetzt habe ich gerade schon eine selbstbewusste Antwort gegeben und ich würde sagen, ich kann viel, viel, viel besser schreiben als die Dinger. Also bei mir kommt es beim Schreiben auch auf die Ästhetik des Geschriebenen an und das können die noch nicht. Aber für Recherchen natürlich, ich meine, man wäre ja irgendwie bekloppt, wenn man das nicht nutzen würde. Das ist inzwischen ja fast das neue Google geworden. Da hängen ja viele eigentlich Shortcuttings dran, wenn man das als Google benutzt. Das ist ja was anderes, ja. Und trotzdem benutzt man das, weil es im Alltag funktioniert, was wieder eine Bestätigung dieser techniksoziologischen These ist. Aber klar, natürlich benutze ich das und es ist auch toll. Mein schönstes Erlebnis ist damit, ich habe mal ein Adorno-Zitat gesucht, das ich im Kopf hatte, von dem ich wusste, wie es heißt. Also ich dachte, ich wusste es, habe es eingegeben und fragte, wo steht das denn, in welchem Kontext? Und dann hat mir tatsächlich ChatGPT ein Adorno-Zitat erfunden, das passte für meine Zwecke perfekt, aber es gibt's gar nicht. Das fand ich total super. Wenn das keine Intelligenz ist, weiß ich es auch nicht.
Im Italienischen sagt man, se non è vero, ben trovato. Also wenn es nicht wahr ist, ist es zumindest toll erfunden. Also
ja, das toll Erfundene ist oftmals viel, viel wahrer als das wirkliche Leben. Sonst würden wir keine Romane schreiben und sowas. Ne?
Sehr schön. Ja, also wir sind wahrscheinlich in einer der spannendsten Zeiten sowieso. Ganz viel passiert. Es gibt wieder eine weitere Kränkung der Menschheit. Ja, die Erde ist nicht im Mittelpunkt, es ist nicht mal die Sonne, es ist auch der Mensch nicht, sondern die
KI. Nicht mal eine Scheibe, das kommt auch noch dazu.
Das ist ganz schlimm, ja. Das heißt aber, wir müssen uns damit auseinandersetzen und die Technik ist nicht das Erlösungsnarrativ, also die wird nicht alles lösen, sondern das, was gerade passiert ist, eben ein Ausdruck der Art und Weise, wie wir Menschen so unterwegs sind. Und wir müssen eigentlich nur einen guten Rahmen finden, einen Diskurs finden, das zu verstehen und gemeinsam anzugehen. Tolle Einsichten. Ich glaube, an diesen Themen werden wir alle nochmal rumkauen müssen, denn ich glaube, das geht, egal ob ich jetzt als Privatmensch hier spreche oder als Mensch in einem Unternehmen oder in einer Gesellschaft mich befinde, dann geht das durch alle drei Ebenen durch. Und ich freue mich sehr, dass wir hier sehr, sehr viele Anregungspunkte und Themen zum Nachdenken von dir auf den Tisch bekommen haben. Vielen Dank, Armin.
Ja, ich danke. Das hat totalen Spaß gemacht.
Danke auch.
Wenn euch auch diese Folge von Dig Deep Spaß gemacht hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten und hinterlasst auch eine Wertung in den üblichen Portalen. Wir freuen uns auch, wenn ihr mit Gästen und Vorschlägen auf uns zukommt oder auch einfach nur Themen diskutieren wollt. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf digdeep.de. Every code and data, join the journey along. Calling.
future where it stands. In this digital era, grasp it with both hands. Dig, tech and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a link. Digital era, grasp it with